Wir stehen im Lukas-Evangelium bei Kapitel 11, wie es der Michael schon angekündigt hat. Und da begegnet uns das Gleichnis von den Weingärtnern, oder es wird auch manchmal genannt, berechtigterweise, das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Oder Lukas 20, genau. Entschuldigung, ich habe es mit der Bibelstunde durcheinander gebracht. Ich habe es selber hier stehen. Danke, Jürgen. Lukas 20, denn den Rückschritt wollen wir jetzt nicht machen, und zwar die Verse 9 bis 19. Lukas 20, 9 bis 19, das Gleichnis von den Weingärtnern. Und ich möchte ohne Einleitungsworte heute einfach gleich einsteigen und dieses Gleichnis vorlesen. Er fing aber an, dem Volk dieses Gleichnis zu sagen. Ein gewisser Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und hielt sich längere Zeit außer Landes auf. Und als es Zeit war, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern, damit sie ihm seinen Anteil von der Frucht des Weinbergs gäben. Die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten. Aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs: Was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander: Das ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört. Und sie stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie: Das sei ferne. Er aber blickte sie an und sprach: Was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Jeder, der auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Da suchten die obersten Priester und die Schriftgelehrten, Hand an ihn zu legen, in derselben Stunde. Aber sie fürchteten das Volk, denn sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Ich möchte zuerst das Gleichnis nochmal nacherzählen und auch das, was hier Jesus im Bild sagt, übertragen. Und dann wollen wir in einem zweiten Schritt auch überlegen, was uns das zu sagen hat. Das Gleichnis hat einen ganz erschreckenden Schluss. Zuerst wird nach den Knechten der geliebte Sohn getötet, kaltblütig. Und dann entbrennt der gerechte Zorn des Eigentümers über die verbrecherischen Pächter und sie werden erbarmungslos umgebracht. Neue Pächter, die kooperativ sind, werden eingesetzt. Die Frage ist, was ist das für ein Bild, das Jesus hier in diesem Gleichnis entfaltet? Der gewisse Mensch, von dem hier die Rede ist, bei Matthäus wird er auch Hausherr genannt, das ist natürlich Gott. Und der Weinberg, Israel. In der Bibel wird das Bild des Weinberges oft für das Volk Israel genommen. Beispielsweise in Jesaja Kapitel 5, Vers 1 bis 7. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus sich auf diese Bibelstelle bezieht und dass auch seine Hörer, zumindest die Obersten und die Schriftgelehrten, diese Schriftstelle genau kannten. Ich möchte sie einmal vorlesen. Jesaja 5, 1 bis 7. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit edlen Reben. Mitten darin baute er einen Turm und hieb auch eine Kelter darin aus. Und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffte ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkünden, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird, und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen, er soll weder beschnitten noch gehackt werden, und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn der Heerscharen. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffte auf Rechtsspruch, und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Er hoffte auf Gerechtigkeit, und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Der Weinberg ist Israel. Israel ist eine Pflanzung Gottes, wobei der Herr, wie wir gehört haben, viel Mühe, Sorgfalt und Liebe investiert hat, um diese Pflanzung anzulegen. Er hat einen Zaun gezogen, hat eine Kelter gegraben, hat einen Wachturm gebaut. Wie im Gleichnis nun dieser Weinberg an Weingärtner verpachtet wird, hat Israel auch seit jeher Leiter besessen, die es politisch, aber auch geistlich geleitet haben oder leiten sollten. Richter, Könige, aber auch eben die jüdischen Verantwortungsträger, die Jesus zu seiner Zeit vor Augen hatte, die obersten Priester, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer. Die sollten doch Sorge tragen dafür, dass Gottes Volk seinem Herrn vertraut, das Wort Gottes kennenlernt, seinem Wort gehorcht, ein ungeteiltes Herz für den Herrn hat und auf den verheißenen Messias wartet. Hier wird von Verpachten gesprochen. Wenn man so ein Grundstück mietet und pachtet, dann erhält man ja das Recht, aus der Pachtsache auch Erträge oder Gewinne zu erwirtschaften. Aber gleichzeitig steht dem Eigentümer, dem Verpächter, auch ein Pachtzins zu, der abgeliefert werden muss. Und diesen möchte nun hier in dem Gleichnis der Eigentümer nach einer gewissen Zeit auch erhalten, ganz klar. So wie jemand von euch, der vielleicht eine Wohnung vermietet, natürlich auch jeden Monat seine Miete erwartet. Und so schickt er seine Mitarbeiter, seine Knechte zu den Weingärtnern, die nach einer gewissen Zeit eben diesen Pachtzins einsammeln sollen. Wer könnten diese Knechte sein? Wofür stehen sie? Es waren die Propheten. Die Propheten, die wir aus dem Alten Testament kennen. Ich möchte sie einmal aufzählen, ohne Vollständigkeit zu beanspruchen in dieser Aufzählung. Mose, Samuel, auch der König David wirkte prophetisch. Nathan zu Davids Zeit. Elia, Elisa, Obadja, Joel, Jona, Hosea, Amos, Jesaja, Micha, Nahum, Zephania, Jeremia, Habakkuk, Hesekiel, Daniel, Haggai, Zacharja, Maleachi. Wir erinnern uns an dieses Gleichnis. Er schickte einen Knecht um den anderen. Und Matthäus und Markus berichtet, dass er außer den drei noch andere gesandt hat. Immer wieder. Nach Maleachi hat Gott 400 Jahre geschwiegen. Und dann sendet er wieder jemand. Johannes der Täufer. An der Schwelle zum neuen Bund. Und dann natürlich Jesus, den geliebten Sohn. Auch die Jünger Jesu, die Apostel. Nun ist es völlig normal, seine Miete oder seine Pacht zu zahlen, aber die Weingärtner weigern sich. Sie handeln sogar höchst verbrecherisch, böse, ja sogar terroristisch, indem sie die Knechte des Verpächters übelst misshandeln. Und wie Matthäus und Markus berichten, sogar steinigen und einige töten. So schändlich. steckt eine ganz große Undankbarkeit drin, Gemeinheit. Es ist schrecklich, was da geschieht. Es ist brutal und gewissenlos. Und so erging es vielen Propheten. Viele haben genau das erfahren. Ihre Botschaft wurde A, nicht ernst genommen und B, wurden sie abgelehnt, oft verhöhnt, bedroht, gequält, gefangen gesetzt. Ich möchte als Beispiel nur den Propheten Jeremia rausgreifen. In Jeremia 20, Vers 1 lesen wir von seiner Misshandlung. Und dort steht: Als aber Paschua, der Sohn Immers, der Priester, Jeremia diese Worte weissagen hörte, da schlug er den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock, der sich im oberen Tor Benjamin beim Haus des Herrn befand. Und in Kapitel 37, Vers 15 wird berichtet, wie er schon wieder im Gefängnis landete. Dort heißt es: Und die Fürsten wurden zornig über Jeremia und schlugen ihn und setzten ihn ins Gefängnis. Er war so ein Knecht, von dem hier berichtet wird. Sie schlugen ihn und warfen ihn hinaus. Und der letzte Knecht und Prophet, wie gesagt, an der Schwelle zum Neuen Testament, war Johannes der Täufer. Und ihr kennt sein Schicksal. Er wurde gefangen gesetzt. Die religiösen Führer glaubten ihm nicht. Wir haben es letzte Predigt gehört. Und der König Herodes ließ ihn dann später im Gefängnis aus niederen Motiven, eigentlich aus verletztem Stolz, hinrichten und köpfen, enthaupten. Und wir merken hier, wie mit diesem Gleichnis Jesus die Schuld der Leiter Israels ganz ungeschminkt aufdeckt. Und sie verstehen das auch. Denn so schließt ja unser Predigttext: Sie erkannten, dass er dieses Gleichnis im Blick auf sie gesagt hatte. Ihr habt genau das getan und eure Väter, immer und immer wieder. Welle auf Welle erging das Werben Gottes um sein Volk, durch die Botschaft der Propheten. Im Laufe der Jahrhunderte, und da hat Gott so große Liebe bewiesen, so große Geduld, so viel Langmut. Und was war das Ergebnis? Insgesamt, von Ausnahmen abgesehen, es war sehr niederschmetternd. Es war eine wachsende Verhärtung, eine Rebellion, eine Feindschaft gegen Gott und eine wachsende Gottlosigkeit. Die zusammenfassende Klage Gottes über diese Tatsache finden wir schon einige Jahrhunderte vorher, nämlich in 2. Chronik 36, Vers 15 bis 16. In diesem Abschnitt heißt es über Israel aus der Sicht Gottes: Und der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte, denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Damals, 587 vor Christus, gab es schon mal ein furchtbares Gericht, schon einmal über Israel. Und das hat Gott über sein so jahrhundertelang widerspenstiges Volk gebracht. Was war das für ein Gericht? Die Babylonier haben Juda erobert. Viele Juden wurden dabei getötet, Soldaten und Zivilisten, wie es eben im Krieg so ist. Wir kennen das bis heute. Die Bibel berichtet auch in diesem zweiten Buch Chronik, dass sogar Frauen, Mädchen, Alte und Junge von den Babyloniern niedergemetzelt wurden. Es war ein furchtbares Blutvergießen. Die heiligen Geräte des Tempels wurden geraubt, das Haus Gottes in Jerusalem und die Stadt Jerusalem in Schutt und Asche gelegt. Und die wenigen Überlebenden wurden ins Exil nach Babylon weggeführt. Und so will Jesus hier auch den Leuten zu seiner Zeit klar machen, mit ganz großem Ernst: Dieses gleiche tödliche Gericht steht auch euch bevor. Wenn ihr nicht von eurer Selbstherrlichkeit umkehrt und euch nicht dem Herrn unterstellt und das Volk in rechter Weise zur Gotteserkenntnis führt, dann passiert genau das. Wie bei den Weingärtnern. So viel erstmal zu den Knechten, die immer wieder kamen, aber nicht gehört wurden, die Propheten. Interessant ist, dass wir hier lesen in Vers 13, der Herr des Weinberges gibt gar nicht auf. Der Weinbergeigentümer hat quasi noch, ich sage es jetzt ein bisschen menschlich, ein Ass im Ärmel. Und das ist sein Sohn. Den werden die Pächter doch wohl achten, den Juniorchef sozusagen. Den werden sie doch nicht so schändlich behandeln. Dem werden sie doch den Pachtzins willig übergeben. Doch unglaublicherweise erreicht die Gottlosigkeit, die Habsucht, die Herrschsucht der Weingärtner nun ihren schrecklichen Höhepunkt. Der Sohn des Chefs wird umgebracht. Es war der einzige Sohn, der geliebte Sohn. In ihrer zum Himmel schreienden Habsucht und Ichsucht glauben sie, sich so den Besitz des Weinbergs irgendwie erschleichen zu können, was natürlich ein fataler Irrtum ist oder war. Wir lesen es in Vers 14. Kommt, lasst uns ihn töten, damit das Erbgut uns gehört, damit wir die Herren sind. Hier prophezeit Jesus übrigens schon seinen bevorstehenden Tod am Kreuz. Denn Jesus ist natürlich dieser Sohn. Die Leiter Israels werden bald, in ein paar Tagen, mit Hilfe der Römer den einzigartigen Sohn Gottes, Jesus, töten und sich auf diese Weise an Gott persönlich auf das Schlimmste vergehen. War ihnen nicht klar, wer der Sohn Gottes war? Offenbar nicht. War ihnen nicht klar, dass der absolute Höhepunkt des Redens Gottes zu seinem Volk die Verkündigung dieses Messias an sie war? Hatten sie nicht erkannt, dass Gott höchstpersönlich Jesus zum Erben über alles eingesetzt hat? Und wenn Gott den Herrn Jesus zum Erben einsetzt, dann kann doch keine Macht der Welt diese Setzung Gottes irgendwie zunichte machen oder außer Kraft setzen oder dem Herrn das Erbe stehlen. Man kann doch Gottes Testament nicht anfechten, die von Gott gesetzte Erbschaft. Offenbar waren sie vollkommen blind dafür, dass Jesus auch der Schöpfer und dass er als Schöpfer am Anfang tätig war und das Universum geschaffen hat, dass er alle Welten geschaffen hat und damit auch ihr Schöpfer war. Ihr eigener Schöpfer kommt zu ihnen. Offenbar waren sie vollkommen blind dafür, dass der Herr Jesus, der Messias, die Herrlichkeit Gottes ausstrahlt und darstellt. Sie waren blind dafür, dass er alle Dinge trägt durch sein mächtiges Wort. Und dazu gehört auch Israel, das Volk, genauso wie vielleicht die kleine Ameise, die durch den Weinberg krabbelt. Er trägt alles durch das Wort seiner Kraft. Sie waren blind dafür, dass er zur Reinigung ihrer Sünden gekommen war, die er vollbringen würde, und dass ihm der Ehrenplatz zusteht zur Rechten der Majestät Gottes. Und so stießen sie den Sohn hinaus und töteten ihn. Übrigens, auch wenn das in Gottes ewigem Ratschluss enthalten war, dass nur durch die Lebenshingabe, verursacht durch diesen schändlichen Tod, Jesu am Kreuz das große Erlösungswerk vollbracht werden muss, so stellt doch die Verwerfung und Hinrichtung des Fürsten des Lebens, der völlig sündlos war, die größtmögliche Sünde derer da, die das taten. Ihr Tun wird dadurch nicht gerechtfertigt, nur weil es die Erlösung für uns bedeutet. Sie haben den Messias gnadenlos eliminiert. Stellt euch vor, das Haus brennt und da ist jemand am Fenster. Und der wird gleich verbrennen, der Feuerwehrmann steigt die Leiter hoch. Und oben, der schlägt den K.O., dass er runterfällt. Ist doch eigentlich undenkbar. Und das passiert mit Jesus. Der Retter kommt und sie schlagen ihn kaum, dass er stirbt. Nun ist sogar den Hörern klar, welche gerechte Strafe die bösen Weingärtner tragen müssen und über sie verhängt werden muss. Der Tod. Denn bei Matthäus lesen wir in dem gleichen Gleichnis, dass Jesus dann seine Hörer fragt, was muss denn eigentlich jetzt der Herr machen? Und sie sagen selber die Antwort, er muss sie eigentlich, steht da wörtlich auf, das Übelste umbringen. Das sagen sie selber, sie erkennen das. Vielleicht ohne zu merken, dass sie selber eigentlich sich damit das Urteil sprechen. Viele von den Hörern sind geschockt. Sie sagen in Vers 16, das sei ferne. Ich kann mir vorstellen, dass auch Aufrichtige zugehört haben. Sie waren unter dem Publikum Jesu und vielleicht hat der angekündigte Tod des Messias sie geschockt. Vielleicht die Vernichtung der jüdischen Leiterschaft. Also die Weingärtner werden umgebracht, die Leiter werden gerichtet. Oder die Verwerfung Israels, er wird den Weinberg anderen geben. Nein, nur das nicht. Die verhärteten religiösen Leiter waren sicherlich auch geschockt. Sie fühlten sich wahrscheinlich in ihrem Stolz aufs Allerhöchste gekränkt. Ihr Erschrecken paart sich dann mit entbrennendem fleischlichen Zorn und Hass. Aber Jesus ist an dieser Stelle noch gar nicht fertig. In Vers 17 geht es ja weiter. Er bringt jetzt ein zweites Bild ins Spiel. Und das ist das Bild von dem Stein, von dem Eckstein. Zuvor wollen wir aber noch überlegen, wer eigentlich diese anderen sein könnten, denen nun der Weinberg anvertraut wird anstelle der bösen Weingärtner. Und was für eine Strafe es sich da auch dann handelt, die Jesus ankündigt. Wir befinden uns ja ungefähr im Jahr 30 nach Christus, so plus minus. Und die angekündigte Strafe, von der Jesus spricht, vollzog sich knapp 40 Jahre später. So viel Zeit hat Gott dann immer noch gegeben. Nach der Erzählung dieses Gleichnisses 40 Jahre später, was war da? Da war der jüdische Krieg im Jahr 66 bis 70 nach Christus. Und da wurde Israel quasi ausradiert von der politischen Landkarte. Da kamen die Römer und haben es genauso schlimm gemacht wie die Babylonier 600 Jahre vorher. Furchtbare Grausamkeiten. Das Israel-Land wurde zerschlagen. Es wurde komplett unter heidnische Herrschaft gestellt. Eine fremde Herrschaft über Israel. Jesus sagt, ich gebe anderen meinen Weinberg. Das steckt da drin, zum einen. Zum anderen steckt sicherlich noch mehr drin. Diese anderen, denen der Weinberg gegeben wird, das könnte auch die entstehende Gemeinde sein, die Gemeinde Jesu. Denn sie wird ja, wie wir gehört haben in der Lesung durch Michael aus 1. Petrus 2, sie wird ja sein Volk genannt, Gottes Volk. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid. Und das ist zu Christen gesprochen. Im Fokus Gottes steht seit Pfingsten die Gemeinde. Und Jesus sagt jetzt von ihren Gliedern, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also ist auch die Gemeinde mit den anderen gemeint. Im Fokus steht jetzt die Gemeinde und das Volk Israel wird jetzt nicht eliminiert als solches, aber im Heilsplan zur Seite geschoben. Aber Israel hört natürlich nicht auf, Gottes erwähltes Volk zu sein. Der Herr setzt es für eine gewisse Zeitspanne zurück. Das ist die Zeitspanne der Gnadenzeit, in der wir jetzt sind. In Römer Kapitel 11 sagt der Herr, dass Israel niemals komplett verstoßen werden kann, weil es ja erwählt ist als Volk Gottes. Doch, wörtlich, schreibt Paulus, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren. Also nicht komplett, aber zum Teil. Und wir fragen, wie lange? Und Römer 11, 25 beantwortet es, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Das heißt, nachdem die vollzählige Gemeinde zu Jesus in den Himmel dann entrückt ist, steht ja noch vor uns, wird der Herr den durch die große endzeitliche Trübsal geläuterten Überrest Israels erwecken zum wahren, rettenden Glauben und sich seines alttestamentlichen Volkes wieder annehmen. Und diese endzeitliche und zu Jesus bekehrte Generation von Juden, das ist sicherlich auch unter anderem mit gemeint mit diesen anderen, weil das dann die wahre Generation ist, das erweckte Israel mit erweckten geistlichen Führern, was seinem Herrn begegnet, wenn der Herr Jesus wiederkommt auf dem Ölberg. Zacharja berichtet es uns. Und die werden dann auch die Früchte bringen, die dem Herrn zustehen. Sie werden ihre Glaubenshingabe an den wiederkommenden Jesus zur rechten Zeit abliefern. Ich möchte das aus Zacharja noch kurz vorlesen. wie es um Israel steht, kurz vor der Wiederkunft Jesu. Zacharja 13, 8 bis 9. Und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2/3 ausgerottet werden und umkommen. 1/3 aber soll darin übrig bleiben. Aber dieses letzte Drittel will ich ins Feuer bringen und es läutern. Und ich will es prüfen, wie man Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich will ihm antworten. Ich will sagen, das ist mein Volk. Und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Und in dem gleichen Buch steht auch, dass sie auf ihn sehen werden, den sie durchstochen haben, und ihn erkennen. Ich will anderen meinen Weinberg geben, der letzten bekehrten Generation von Juden, wenn der Herr Jesus wiederkommen wird. Das alles mag in dem Satz drinstecken, diesem Gerichtssatz. Ich werde meinen Weinberg anderen geben. Klären wir jetzt aber noch die Rede von dem Stein und von dem Eckstein ab Vers 17. Klar ist natürlich, dass Jesus mit dem Stein gemeint ist. Der Herr Jesus wird in der Schrift mehrmals als Stein, als Fels, als Fundament bezeichnet, auf dem das komplette Gebäude des Reiches Gottes aufgebaut ist. Auch du und ich, wenn du zu Jesus gehörst. Wie aber nun Bauleute aus Unkenntnis und Fehlbeurteilung einen bedeutsamen und wichtigen Stein wegwerfen, so wird der Herr Jesus allerdings zunächst abgelehnt, verworfen und hingerichtet werden. Der Stein wird verworfen. Jedoch hat Gott ihn zum alles entscheidenden Eckstein gemacht und bestimmt. Und gerade in seiner Verwerfung durch Israel setzt Gott seinen Sohn Jesus als alles entscheidenden Schlussstein seines gesamten Heilsplanes ein. Da kann man nur wie der Apostel Paulus eigentlich staunen. Er staunt in Römer 11, 33, wo er die Betrachtung über Israel und Gottes Heilsplan abschließt mit den Worten: O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Ernsteste kommt jetzt allerdings zum Schluss der Botschaft Jesu. Gerne hat Jesus aus dem Alten Testament zitiert, so auch hier. Er beruft sich auf das Alte Testament und macht deutlich, dass er, der Messias, Jesus, für alle, die ihn nicht als Herrn und Heiland annehmen, gar keinen rettenden Fels darstellt, sondern im Gegenteil ein vernichtendes Hindernis. Wer Jesus verwirft, wird über ihn stolpern und zerschmettert werden. Und wer Jesus verwirft, wird spätestens bei der Wiederkunft von Jesus oder im jüngsten Gericht wie von einem tonnenschweren Felsbrocken zermalmt werden, zum ewigen Tod hin. Wie das in Vers 18 steht: Auf wen dieser Stein aber fällt, den wird er zermalmen. Das ist Jesus. Das heißt, es gibt eine Zeit, da wird Jesus als Richter töten. Ich möchte fast sagen, erbarmungslos. Und das wird alle seine Feinde betreffen, alle Gottlosen, ohne eine einzige Ausnahme. Aber auch alle, die vielleicht ein gutes Leben geführt haben, aber ihn links liegen ließen. Ich möchte euch erinnern an dieses schreckliche Unglück, was die Sportlerin Laura Dahlmeier erlebt hat. Vielleicht könnt ihr euch erinnern. Sie klettert am Fels und was kommt von oben? Ein tonnenschwerer Stein. Sie konnte nicht ausweichen. Sie hatte keine Chance. Sie war wahrscheinlich auf der Stelle tot. Vom Stein getroffen. Genau das sagt Jesus hier von sich. Er ist der Stein und er wird am Ende viele zermalmen. Da gibt es keine Chance zum Entkommen. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Jesus, der Eckstein, wird wiederkommen. Als Heiland für die Seinen. Wunderbar. Und als Richter, der jeden Widerstand, seien es Menschen, sei es Staaten, seien es Mächte, brechen wird, wenn er kommt. Das ist der ernste Schluss dieser Botschaft. Nun wollen wir aber zu dem wichtigsten Teil eigentlich noch dieser Predigt kommen und uns fragen, was hat uns Christen, was hat dir und mir dieses Gleichnis nun zu sagen, diese Schriftstelle auch. Sie will uns ja nicht nur so einen theoretischen Einblick geben über die Heilsgeschichte Israels und auch der Gemeinde bis zu seiner Wiederkunft, über den Heilsplan Gottes, sondern eben auch Impulse geben für unsere Nachfolge des Herrn. Deswegen jetzt Punkt 2, der Anspruch an uns Gläubige aus Lukas 20, 9 bis 19 oder was wir daraus lernen können. Da sind mir 3 Punkte wichtig geworden. Und der erste Punkt von diesem zweiten Kapitel, das möchte ich mit Vers 10 sagen. Vers 10 zeigt eine Erwartung, die Gott an uns hat. Was ist das für eine Erwartung? Gott erwartet Frucht. Das erwartete er von den Weingärtnern. Und diese Frucht, es ist sein Anteil. Die steht ihm zu. Die ist nicht in unser Belieben gestellt. Wir haben ja schon gehört auch von geistlichen Opfern in der Lesung, im Petrusbrief. Geistliche Opfer, die wir Gott bringen sollen. Diese Frucht, dieser Pachtzins, diese geistlichen Opfer, die Gott zustehen, was könnte das denn sein? Erster Petrus 2,4 möchte ich nochmal erinnern. Als Wiedergeborene gehören wir zur heiligen Priesterschaft, wie gehört. Deren Aufgabe ist es, diese geistlichen Opfer darzubringen. Nicht mehr Tieropfer oder Speisopfer, Getreide oder Getränke oder Fleisch oder Blut, sondern geistliche Opfer. Und die Schrift nennt als geistliche Opfer folgende. Zum einen ist es dein Leben. Das ist ein geistliches Opfer. Dann ist es die Anbetung, die Ehre Gottes. Dann ist es sich zu Jesus bekennen. Dann erinnert der Hebräerbrief in Kapitel 13 dran, wir haben alle Vermögen mehr oder weniger. Es ist auch dazu da, es abzugeben und zu teilen. Es ist ein Opfer. Der Hebräerbrief spricht auch davon, anderen wohl zu tun. Das ist ein gottgefälliges Opfer. Liebe üben wird in der Schrift genannt. Auch an Erkenntnis zunehmen. Auch das ist ein Opfer. Barmherzig handeln und die Größe Gottes verkünden. Vielleicht gibt es sogar noch mehr, aber die sind mir wichtig geworden. Bitte?
Danke.
Ja. Dankopfern, danke. Wer Dank opfert, der preiset mich. Genau. Sei bereit, Gott diese geistlichen Opfer zu bringen. Ich möchte es einmal so auch ausdrücken. Was hat denn er mir gegeben? Er gab mir seine Gnade, Vergebung, neues Leben, die Wiedergeburt, Errettung, den Heiligen Geist, Gaben, Hoffnung, Freiheit, Frieden und das ist nur einiges. Sollten wir ihm nicht daher den Pachtzins geben, der ihm zusteht, da wir doch ihm gehören und er dieser wunderbare Herr ist, der uns alles gegeben hat. Deshalb noch einmal das Gleiche, ein bisschen anders formuliert. Durch seine Knechte, also die Apostel und Propheten und damit letztlich durch die Bibel natürlich, ruft dich und mich der Herr auf, dass wir ihm seinen Anteil geben. Also, stell dich jeden Tag einfach neu dem Herrn zur Verfügung, wie es in Römer 12 heißt, unsere Leiber hingeben als ein Opfer, das Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Lebe so, dass der Herr geehrt wird. Räume dem Gebet, dem Lob, dem Dank einen regelmäßigen Platz im Tagesablauf ein. Sei auch bereit, dich zu Jesus zu bekennen, denn auch das Bekennen ist ein Opfer. Hebräer 13, 15, doch ihn lasst uns durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und das ist auch mehr, das Loblieder singen. Das gehört dazu, aber es ist mehr. Seinen Namen bekennen, das ist ein ganz weites Feld mit ganz vielen Situationen und Möglichkeiten. Seinen Namen zu bekennen. In der Stille, in der Gemeinde, in der Welt. Auch dein Vermögen und dein Besitz, mein Vermögen, mein Besitz hat uns, mir, dir, der Herr, nicht nur zum Lebensunterhalt gegeben, das auch, natürlich. Auch um sich daran zu freuen, aber eben auch um zu teilen und in das Reich Gottes zu investieren. Möchtest du das geistliche Opfer des Wohltuns bringen? Wohltun ist etwas Wunderbares, anderen Wohltun. 3 Personen freuen sich darüber. Erstens Jesus, zweitens der Empfänger der Wohltat und drittens der Geber der Wohltat, denn der wird auch immer wieder beschenkt mit Freude. Das habt ihr sicherlich schon erlebt. Anderen wohltun und man wird selber beschenkt. Behandle Glaubensgeschwister und auch andere Menschen liebevoll. Darüber freut sich Gott im Grunde genommen viel mehr als über Spenden. Es steht so in der Bibel. Hosea 6, Vers 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als am Brandopfern. Das freut den Herrn. Haben wir also schon darüber nachgedacht, dass es nicht in unser eigenes Belieben gestellt ist, geistlich zu wachsen, Gott besser zu verstehen? Es ist ein Opfer, das Gott zusteht, wenn ich geistlich wachsen möchte, mehr erkennen möchte, Jesus mehr erkennen. Das ist eine große Freude für den Herrn, wenn wir uns danach ausstrecken. Und die Eigenschaften, denn die Tugenden Gottes, wie es der erste Petrusbrief gesagt hat, wir haben es gehört vorhin in der Lesung, von denen sollen wir mutig vor der Welt reden. Sind wir bereit, dieses geistliche Opfer zu bringen? Es kostet Mut. Aber es gehört irgendwie dazu. Denn wir sind doch als lebendige Steine eingefügt in den Tempel Gottes, in das geistliche Haus. Und dann können wir doch die Kostbarkeit und Größe des Ecksteins gar nicht mehr verschweigen. Punkt 2 jetzt zu dem, was wir aus dem Gleichnis lernen dürfen. Wir dürfen lernen, dass wir einen unwahrscheinlich geduldigen Gott haben. Seine Geduld ist unglaublich. Der Herr des Weinbergs fordert seinen Anteil erst nach längerer Zeit. Das heißt, er gab Zeit zum Wachstum. Er war längere Zeit außer Landes, heißt es. Und dann zur bestimmten Zeit, wenn die Frucht eben da ist, nicht vorher, erst dann möchte er den Anteil. Er hatte niemanden überfordert und so ist Gott. Er ist geduldig und gütig. Und stellt euch vor, seine Mitarbeiter, die werden wie Verbrecher behandelt. Stell dir vor, du hast einen Mitarbeiter, schickst ihn irgendwo hin und er wird totgeschlagen. Natürlich müssten wir dann die Polizei holen und die Verbrecher verfolgen. Gott macht das gar nicht. Der sendet den Nächsten. Der wird wieder gesteinigt. Er sendet den Nächsten. Der wird verlacht. Er sendet den Nächsten. Stellt euch mal diese Geduld vor. Was für eine Langmut. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 103, Vers 8. Oder 2. Petrus 3, 9. Der Herr ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wenn wir von der Geduld reden, dann lasst uns das vielleicht so formulieren. Gott gibt dir in seiner Geduld und Güte Zeit, um im Glauben zu wachsen. Du musst nicht morgen fertig sein. So wie die Weintrauben die Zeit brauchen zur Reifung und erst dann sollen sie ihm den Anteil geben. Gott hilft dir in seiner Geduld und Treue auch immer wieder auf, wenn du gefallen bist. Er ist langmütig. Gott vergibt dir immer und immer wieder, weil seine Gnade so weit ist wie der Himmel. Gott gibt dir und mir stets den Raum, umzukehren, wenn wir in Sünde gefallen sind. Er gibt den Raum und er gibt die Zeit. Gott erhält das Leben von Menschen, Gott erhält die ganze Welt und schafft in seiner Geduld und Gnade dadurch Möglichkeiten und Räume, ihn zu erkennen. Und so könnten wir weiter sprechen. Es ist so wunderbar, einen Herrn von großer Geduld, von großer Güte, von großer Langmut zu haben. Und übrigens, so sollen wir auch mehr und mehr werden. Denn wir sollen ihn ja nachahmen. Und von ihm können wir Geduld lernen. Ahme deinen geduldigen Herrn nach. Denn ohne Geduld kann man Gott überhaupt gar nicht dienen. Das ist ganz notwendig. Für jeglichen Dienst im Reich Gottes, seien das kleine Dienste, große, wir brauchen Geduld. Besonders in Phasen des Leides, in die uns der Herr ja auch immer wieder hineinstellt und hineinkommen lässt, die überstehen wir nur mit Geduld. Ihr habt Geduld nötig, sagt die Schrift. Wir brauchen Geduld in der Beziehung untereinander. Ohne Geduld wird das nichts. Wir brauchen Geduld in der Ehe. Die Haltung der Geduld bewahrt uns vor unbesonnenem Handeln, vor Streit und vor Frustrationen. 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren und geduldig im Ertragen von Bosheiten. Und jetzt noch der Punkt 3. Was können wir noch lernen aus dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern? Und das schließt jetzt den Kreis ein bisschen zu dem, was du, Michael, am Anfang noch gesagt hast, zu der Milch des Wortes Gottes. Die Frage, wie gehe ich eigentlich mit Gottes Mahnungen um? Die Weingärtner im Gleichnis, also die religiösen Führer Israels, die haben ja innerlich dicht gemacht, also so wie eine Mauer aufgerichtet. Als sie vom Wort überführt worden, haben sie dicht gemacht. Die haben sogar ihre Verhärtung noch gesteigert. Ihre Selbstherrlichkeit hat zugenommen, ihre Bosheit hat zugenommen. So ist es eben leider auch, das Wort Gottes wirkt immer beides, eine sich steigernde Verhärtung und Halsstarrigkeit, aber auch geöffnete Herzen. Die Weingärtner, die Führer Israels, die der Herr Jesus besonders angesprochen hat, waren für Korrekturen durch Gott gar nicht offen. Sind wir es? Bin ich es? Bist du es? Wie ist es bei mir? Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn das Wort Gottes mich hinterfragt? Das tut es ja auch. Es ermutigt, aber es hinterfragt mich auch. Bin ich schnell dabei, innerlich mich zu rechtfertigen vor Gott? Oder verdränge ich das, wenn es geschieht? Ärgere ich mich vielleicht darüber? Oder beziehe ich es zwar im Moment auf mich, aber vergesse es dann schnell wieder? So wie alle von uns wahrscheinlich jetzt in der Sekunde oder bis jetzt eben, wo ich sage, vergessen haben, wie sie ihr Spiegelbild im Spiegel heute Morgen gesehen haben. Das haben wir auf dem Weg hierhin schon wieder vergessen. Und die Bibel sagt es so, ist es leider oft mit dem Wort Gottes. Wir schauen in den Spiegel, wir sehen uns und dann ein paar Minuten später haben wir unser Spiegelbild vergessen. Von den prophetischen Passagen im Gleichnis, die sich später genauso unheilvoll für Israel erfüllt haben, sollten wir lernen, dass Gottes Mahnungen nicht in den Wind geschlagen werden sollten, weil es dann Konsequenzen gibt. Auch wenn der Herr natürlich die Errettung und das Heil, was er dir schenkt, im Glauben, wenn du ein erlöstes Gotteskind bist, niemals rückgängig macht, weil du bist sein Kind geworden, so hat es doch andererseits Konsequenzen für unser Glaubensleben oder unseren Dienst für Jesus, wenn wir es nicht zulassen, dass sein Wort an uns arbeiten darf, uns verändern darf oder zur Buße ruft, wo es notwendig ist. Was für Folgen können eintreten? Vielleicht Lauheit, mangelnde geistliche Kraft, zurückgehaltener Segen oder sogar Rückschritte im Glauben als Vorwärtsschritte. Es ist im Grunde genommen heilsam, wenn Gottes Wort uns hinterfragt. Es ist heilsam. Wie ein Arzt, wenn er irgendwas feststellt und wir eine Medizin bekommen oder eine Therapie oder eine Operation oder was. Das ist ja heilsam, auch wenn wir das vielleicht gerne verdrängen. Leider steckt es im Menschen drin, dass er immer selber Herr sein will, alles allein bestimmen will. Er will sich gar nicht so gerne von jemand korrigieren lassen. Aber es ist heilsam, wenn der Herr mich kritisiert, weil er doch im Recht ist. Oder nicht? Doch, er ist immer im Recht. Er ist ja gerecht, von Anfang bis zum Ende. Er hat uns natürlich Verantwortung gegeben über unseren Körper, über unser Leben, über unseren Besitz, über unsere Entscheidungen, auch in der Gemeinde Verantwortung, Verantwortung über unsere Zeit, in der Ehe Verantwortung. Aber diese Verantwortung haben wir nicht vor uns selbst, wie man manchmal von Menschen hört, die Gott nicht kennen, die Hauptsache, ich bin mit mir im Reinen. Nein, die Hauptsache, ich bin mit Gott im Reinen. Ich habe die Verantwortung vor Gott für all diese Dinge, denn ihm gehört das alles. Daher ist es angebracht, sich selbst zu fragen, warum will ich diesen oder jenen Weg gehen? Weshalb denke ich über diese oder jene Entscheidung so nach? Was ist mein Motiv? Stimmt mein Wunsch mit Gottes Vorstellung überein? Ist mein Motiv vielleicht eher Frust oder Unversöhnlichkeit oder Flucht oder verletzter Stolz? Oder folge ich Jesus mit dem, was ich will? Wo gehe ich eigene Wege, kann man auch fragen, ohne mich nach dem Herrn zu erkundigen. Er erinnert mich durch sein Wort oft sehr konkret, welches seine Wege sind. Und es ist heilsam, darüber nachzudenken und aufgeschlossen nachzusinnen. Nicht so wie die bösen Weingärtner, die innerlich dicht gemacht haben. In den Plänen der Weingärtner bzw. der Bauleute, die den späteren Eckstein verwarfen, war kein Platz für Jesus. Wie ist es mit unseren Plänen? Da soll Platz für Jesus sein. Wir sind jetzt am Ende der Predigt angekommen. Wir haben die eskalierende Bosheit und Verhärtung der Weingärtner kennengelernt. Wir haben Gottes große Geduld und Güte erkannt, aber auch den Ernst seines Gerichts. Gott sei Dank kommt Gottes Ratschluss, trotz oder sogar durch das Versagen der Menschen, hier durch das Versagen Israels zum Ziel. Gott gebraucht gerade die Verwerfung Jesu für das wunderbare Ziel seiner Erlösung. Wir haben von Gott gehört, der mit seinem geliebten Sohn Jesus das Höchste für uns gegeben hat. Und wir wollen lernen, ihm etwas zurückzugeben. Wir haben über geistliche Opfer gesprochen. Wir haben von Gottes großer Güte und Geduld gehört. Die wollen wir lobpreisen und nie vergessen. Die wollen wir auch nachahmen in unserem Leben. Und wir haben zum Schluss von dem Negativbeispiel der Weingärtner gehört und lasst uns lernen, das Wort Gottes ernst zu nehmen. Denn wer gegen Jesus kämpft, macht sich am Ende selbst kaputt. Das Schöne ist, bei Gottes Wort, er, Gott, der meint es immer so, wie er es sagt. Das ist total verlässlich, weil sein Wort Wahrheit ist. Es ist lebendig, ewig, kraftvoll, heilsames Instrument seines Geistes. Es ist die reine, unverfälschte Milch Gottes, die wir wie Babys zum Wachstum dringend brauchen und an der wir auch schmecken dürfen, wie freundlich, wie wunderbar, wie gewaltig und wie groß unser Herr ist. Denn den Babys schmeckt diese Muttermilch. Also mir wird sie jetzt nicht mehr schmecken, aber den Babys schmeckt sie. Und sie schmecken daran, wie freundlich, also wir als Christen dürfen schmecken, wie freundlich der Herr ist. Die Bibel sagt, es ist süßer als Honig sein Wort. Also besser und süßer als das Beste, was man sich so als Nahrung denken kann. Ja, soweit. Herr Jesus, danke, dass du der Eckstein bist und dass wir an dich glauben dürfen. Danke, dass du einen großen Heilsplan hast und dass wir daran und an all dem, was du getan hast, erkennen, wie wahrhaftig du bist. Dass du die Sünde und das Böse wirklich besiegt hast und auch endgültig besiegen wirst, dass du Richter bist, König, aber dass du auch Heiland bist und deine Barmherzigkeit unwahrscheinlich groß ist, die uns alle dazu gebracht hat, die wir dich kennen, dass wir Erlösung haben dürfen, dass wir Vergebung haben dürfen. Danke, Herr, dass dein Wort diese Milch ist, die wir brauchen, um täglich zuzunehmen, wie die Babys, die jeden Tag mehrere Gramm zunehmen. Und das dürfen und sollen wir auch, und Herr, schenk's uns, dass wir wachsen dürfen durch dich, durch dein Wort, dass es uns lieb und wert wird. Amen.
Amen. Amen.
So, jetzt ist doch ein bisschen länger.